und mein Bestes. Mein Bestes, wie viel ist genug? Gibt es im Reich Gottes oder nein, gibt es im Leben eines Christen ein Genug? Was ist das Beste? Ich entleihe mir mal einen Satz, den ich auf der Bundeskonferenz gehört habe. Unser Bestes, könnte man aus dem Lateinischen nehmen, ist das Optimum und nicht das Maximum. Also nicht das am meisten Mögliche, das, was gerade so noch geht, alles ausgeschöpft bis ins Letzte, sondern das Beste. Und er sagte, es war eine weise Entscheidung unserer Leiter, das so zu formulieren, Gottes Kraft und mein Bestes und nicht Gottes Kraft und mein Alles. Ich höre schon oder spüre schon es förmlich durch einige Gedanken und Körper zucken, denn wir wissen ja alle, dass Gott alles von uns will. Und das stimmt natürlich auch. Gott will alles von uns. Die Frage ist, wie sollen wir das alles, was wir ihm zur Verfügung stellen, einsetzen, damit es zu unserem Besten für sein Reich wird? Ich habe überlegt, ob es dazu biblische Fundamente gibt oder biblische Beispiele. Eingefallen ist mir die Witwe am Opferkasten. Jesus geht mit seinen Jüngern zum Tempel und am Tempel steht ein Opferkasten, in dem die Menschen ihre Gaben, vielleicht auch ihre Zehnten, ich weiß nicht, wie das abgewickelt wurde, hineinlegen, um damit Gottes Reich zu bauen, zu fördern, die Priester im Tempel zu versorgen. Und da ist eine Witwe bei, die legt nur zwei ganz kleine Münzen rein, also fast nichts. Ja, so 2 Cent, sage ich jetzt mal. Es ist ein geringer Betrag, aber es ist ihr Bestes. Da sind wir schon gleich an der Frage nach Vergleich miteinander angekommen. Ich kann immer nur mein Bestes geben und nicht dein Bestes. Und mein Bestes sieht anders aus als dein Bestes. Diese Frau hier hat ihr Bestes, ich wage an der Stelle sogar zu behaupten, sie hat ihr Maximum gegeben, nicht nur ihr Optimum, im Vertrauen auf Gott, dass er ihr hilft und sie versorgt. Es geht nicht so sehr um den Betrag, sondern, und auch das finden wir dann neutestamentlich wieder und wird ja auch häufig genug dann wiederum als Ausrede verwendet, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wenn man darüber spricht, dass Gott Segen schenken will, wenn man den Zehnten von seinem Einkommen wieder in sein Reich investiert, dann hört man immer mal wieder diesen Satz, ja, ja, aber einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und das andere ist ja Altes Testament und deshalb braucht man heute nicht mehr den Zehnten geben. Und man hört manchmal so dahinter, braucht man heute nicht mehr so viel geben. Es geht nicht um viel oder wenig. Es geht um dein Bestes und es geht um dein Herz. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Dann ist mir eingefallen, bei der Speisung der 5000. Die Speisung der 5000 startet damit, dass erstmal nichts vorhanden ist und sie einen Jungen auftreiben, der ein paar Brote und Fische hat. Dieser Junge gibt sein Bestes. Das war nicht für 5000 Leute gedacht. Vielleicht war es nicht mal zum Teilen gedacht, vielleicht gerade noch irgendwie für seine Geschwister oder so, vielleicht für seine Familie, wer weiß, für wie lange das reichen sollte, steht ja nicht dabei. Aber es ist erstmal ja auch nicht viel. Und doch ist es das Beste. Und für mich war der Impuls daraus, nichts ist zu gering. Jesus kann auch aus wenig Wunder machen. Also es geht nicht darum, ob es viel ist oder toll aussieht. Sondern es geht darum, ob ich das gebe, was ich geben kann und geben will und was gut und gesund ist. Auch im Bereich Berufung habe ich überlegt, ob das Maximum oder das Beste, wo fängt das an, wo hört es auf? Und mir ist der Jesaja eingefallen, der dann seine Berufung bekommt und feststellt, ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen. Also eigentlich bin ich nicht heilig genug, kann ich nicht gut genug reden oder was auch immer er damit dann verbindet. Vielleicht verbindet er auch damit auch die Sünde in seinem Leben. Hier sehe ich den Wert von Bereitschaft, den Auftrag oder das Werk oder den Dienst Gottes zu erfüllen, ist höher einzuschätzen als der Wert von Begabung oder Qualifikation. Wir haben es also mit einem Wertesystem zu tun, wenn es um unser Bestes geht, das sich nicht an Zahlen misst, das sich nicht vergleicht mit anderen Maßstäben oder dem Umfeld oder dem, was ein anderer hat oder kann, sondern in all diesen Dingen misst es sich in erster Linie an Herzenshaltung. Die Herzenshaltung ist Gott viel wichtiger, aus der heraus du etwas tust oder investierst, als das, was nachher das tatsächliche Volumen, die Menge oder den materiellen Wert von dem, was du gibst oder tust, ausmacht. Ich bin in diesem Prozess von nach bestem Suchen auch auf die Frage gestoßen, wann ist es genug? Wann ist es genug? Wie viel Zeit ist genug, um mit Gott zu reden? Wie viel Zeit ist genug, in der Bibel gelesen? Und ich selber habe das so erlebt und kenne viele Christen, die über Jahre immer wieder an dieser Stelle kämpfen und sich fragen, wie viel ist denn jetzt eigentlich genug? Wann ist es gut? Wann ist es richtig? Und das könnte man auf andere Bereiche ausdehnen. Wie viel soll ich Menschen helfen? Wie lange soll ich Menschen helfen, die in Not sind? Muss ich immer wieder hinterhergehen? Muss ich nochmal geben? Wie weit muss ich gehen mit dem, was ich da vielleicht auch an Zeit oder Kraft investiere, vielleicht auch an materiellem oder Finanzen investiere? Wie weit geht die eigene Selbstaufgabe? Wie lange ist das gesund, noch zu geben? Wo finde ich die Balance zwischen dem Vertrauen, Gott versorgt mich in all diesen Dingen, er gibt mir die Kraft, die ich brauche, er gibt mir die Versorgung, die ich brauche und dem weisen Umgang mit dem, was er mir schon anvertraut hat? Das ist ja gar nicht so einfach, gut zu balancieren. Und doch glaube ich, dass Gott uns mit beiden beauftragt. Er beauftragt uns mit dem, was er uns gegeben hat, weise umzugehen. Und gleichzeitig auch in bestimmten Situationen über das normale Maß hinaus zu vertrauen, dass Gott noch mehr tun kann, insbesondere wenn er uns einen besonderen Impuls oder Auftrag in eine bestimmte Situation hineingibt. Wie viel Dienst ist genug in der Gemeinde? Wie viele Kinder von hauptamtlich im Reich Gottes engagierten Menschen gibt es, die von ihren Eltern nichts gehabt haben? Und deshalb nichts mehr von Gott wissen wollen. Immer stand die Gemeinde oder der Dienst im Vordergrund. Ja, aber das ist Dienst in Gottes Reich. Und Familie ist nur Familie? Wie viel darf ein Mensch von seinem Leben verschlafen? Das ist eine Frage, die mich immer ganz besonders bewegt, weil ich gerne schlafe. Und ich werde unleidlich, wenn ich zu wenig schlafe. Aber wie viel ist genug? Und wie viel ist gesund? Man könnte die Zeit ja auch noch viel besser investieren. In meiner Jugendzeit, als ich mich gerade frisch für Jesus entschieden hatte, hatte ich einen guten Freund, der hat immer gesagt, eine Stunde beten ersetzt 3 Stunden Schlaf. Und wir haben dann überlegt, wenn wir 3 Stunden am Tag beten, brauchen wir nicht mehr schlafen. Das ging natürlich in der Mathematik so schon mal nicht auf, das ist ja ganz klar, aber es war sein Erleben, seine Erfahrung, wenn er tatsächlich Zeit mit Gott nimmt, dann braucht er nicht mehr so viel Schlaf. So, das ist kein theologisches Statement oder Faktum, das sich in der Bibel so finden lässt, das war einfach ein Erfahrungswert, den er auch ein Stück mitgeteilt hat, und ich glaube, eine gewisse Wahrheit steckt da auch drin, weil wir Kraft aus der Beziehung zu Jesus schöpfen. Und trotzdem muss man auch hier drin doch irgendwie wieder eine gesunde Balance finden, oder? Wie gesagt, man kann nicht dann 3 Stunden beten und gar nicht mehr schlafen. Das haut nicht hin. Das wird nicht funktionieren. Sind Menschen, die so viel Dienst in Reich Gottes investiert haben, dass sie da dran gestorben sind? John G. Lake ist so viel unterwegs und hat so viel gebetet, dass er körperlich darunter zu leiden hatte. Also er hat Krankheiten sich dadurch zugezogen, an denen er später auch gestorben ist. Ärzte haben ihm gesagt, wenn du nicht aufhörst, so zu leben und deinen Lebensstil nicht änderst, dann wirst du daran sterben. Und er hat seinen Lebensstil nicht geändert, er hat so weitergemacht, ist am Ende daran gestorben. War das gut? Ist eine gute Frage, oder? Wer hat die Antwort darauf? Ich habe sie nicht. War das eine Berufung, die er so leben sollte und musste, oder hat er tatsächlich einfach auch über die Stränge geschlagen und es wäre besser gewesen, wenn er zwischendurch immer mal ein paar Stunden geschlafen hätte und vielleicht 20 Jahre länger gelebt und länger hätte dienen können? Wie findet man so ein Maß? Und für wen gilt dieses Maß, wenn man es gefunden hat? Ich denke, für jeden gilt ein anderes Maß, weil Gott jeden Menschen unterschiedlich gemacht und auch unterschiedlich begabt hat. Es ist in unserer Verantwortung, in unserer Beziehung mit Gott herauszufinden, wie viel gut und genug ist. Es gibt aber trotzdem ein paar Hilfen und Richtlinien. Ich bin auf ein paar Verse gestoßen, zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 30 bis 32. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, nachdem sie einige Stunden Dienst an Menschen getan haben, kommt mit an einen einsamen Ort und ruht euch ein wenig aus. Also wir finden tatsächlich auch diese Balance von Arbeit und Ruhe in Jesu Dienst und auch in der Fürsorge für seine Jünger. Wir finden, was das betrifft, den Sabbat, den Gott eingesetzt hat. Es ist ja nicht so, dass Gott nach 6 Tagen Arbeit, die Erde zu schaffen, müde war und deshalb einen Tag Ruhe brauchte. Warum hat er diesen Tag Ruhe eingeführt? Vielleicht zum einen, weil er sich selber an seiner Schöpfung einfach mal freuen und genießen wollte, das mag schon sein, aber insbesondere natürlich, weil wir als Menschen diesen Rhythmus von Ruhe brauchen. Ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen habe oder wo das herkommt. Irgendjemand hat mal versucht, diesen Rhythmus zu verändern auf 10 Tage oder 9 Tage arbeiten und einen Tag Ruhe, und sie haben festgestellt, auf Dauer ist das für den menschlichen Körper nicht gut. Französische Revolution, alles klar, vielen Dank. Habt ihr Wissenslücke für mich gefüllt, haben sie wieder abgeschafft, weil sie gemerkt haben, es tut dem Menschen irgendwie nicht gut, das haut nicht hin. Ja, also Gott hat da schon auch einen Rhythmus eingeführt und nicht umsonst hat Gott auch Tag und Nacht gemacht. Zeiten, wo es hell ist, die geeignet sind, um Arbeiten zu tun, Zeiten, wo es dunkel ist, wo man dann zur Ruhe kommen sollte. Dass das nicht für jeden Beruf und jeden Lebensbereich und so weiter so funktioniert, ist klar. Die Frage ist dann, wie setze ich es für mich und für meine Alltagssituation um? Ich bin Pastor, ich muss sonntags arbeiten. Ich muss mir einen anderen Tag aussuchen, an dem ich ruhe. Sonst haut das nicht hin. Ärzte oder Feuerwehrleute oder wer auch immer sonst in solchen Situationen auch ist, müssen das ebenso tun. Landwirte übrigens auch, Albrecht. Gut. Auch eine ganz besondere Herausforderung, ja? Fürsorge für Tiere und so weiter, die ja irgendwie versorgt und gepflegt werden wollen. Aber der Auftrag ist tatsächlich auch zwischendrin, ruht ein wenig aus, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir ein gewisses Maß an Erholung auch haben. Und dieses Maß ist nicht einheitlich. Der eine braucht seinen Mittagsschlaf, damit er fit ist, und der andere steht morgens um 6 auf und geht erst um 11 wieder schlafen, schläft 5 Stunden und ist wieder fit. Ja, es sind Menschen unterschiedlich. Jesus war nicht nur den ganzen Tag dabei, Menschen zu dienen. Manchmal macht das ja den Eindruck. Ne? Wir haben das Gefühl, dass er ständig irgendjemanden heilt, jemanden befreit, irgendwo im Gespräch mit jemandem ist und ihm auf diese Art und Weise dient und das Himmelreich aufschließt und öffnet, dass er sitzt und die Massen oder Mengen lehrt und predigt. Aber Jesus hat sich auch Zeit genommen, Gemeinschaft zu pflegen und zu essen. Jesus hat sich Zeiten genommen, wo er sich für sich zurückgezogen hat, um zu beten. Jesus hat sich Zeiten genommen, wo er feiern gegangen ist. Wir finden Jesus zum Beispiel auf einer Hochzeit. Jesus hat sich Zeit genommen, um Freunde zu besuchen. Maria, Martha und Lazarus. Er hat seine Jünger mal einkaufen geschickt. Alltagssachen erledigen. Es steht nicht darüber, ob er selber solche Sachen gemacht hat wie Wäsche waschen oder so. Keine Ahnung. War ja ein Frauenjob damals wohl eher. Vielleicht hat er jemanden gehabt, dem er sie geben konnte. Aber haben ihm gedient. Ja, genau. Sei es drum, ich will eigentlich nur sagen, Jesus hat auch irgendwie ein paar Alltagssachen mit in seinen Alltag zumindest eingebunden, die erledigt werden mussten. Wie gesagt, sei es, dass er seine Jünger in dem Fall Essen kaufen schickt, vielleicht sind sie auch zusammen immer mal losgegangen an anderen Punkten und Stellen. Und geschlafen hat Jesus definitiv auch. Manchmal war er so müde, dass er auf einem Boot in einem Sturm eingeschlafen ist. Ja, also auch da ein natürliches Bedürfnis, das gestillt werden muss. Natürlich entdecken wir darin aus, Jesus nutzt auch Alltagsgelegenheiten, um darin seinen Dienst zu tun. Und auch das dürfen wir uns mal zu Herzen nehmen. Nicht alles muss irgendwie extra gestaltet und organisiert werden, um Gottes Dienst zu tun oder Gottes Auftrag zu erfüllen und Reich Gottes zu bauen. Ja, wir haben Programme und Projekte, die wir extra dafür auf den Weg bringen, aber das meiste, was wir in der Bibel entdecken, ist aus dem ganz normalen Alltag heraus. Da wurde nicht extra irgendwie ein Programm erstellt, das dann verfolgt wurde. Da wurde keine Evangelisation Wochen vorher geplant. Da wurde auch kein Männertreffen organisiert oder kein Frauenfrühstück oder so. Sondern das war einfach im ganz normalen Alltagsleben, ist man in Kontakt mit Menschen gekommen und hat das, was man geglaubt hat, miteinander geteilt. Und auch Jesus sehen wir, dass er hauptsächlich so unterwegs war, obwohl er natürlich seinen Beruf als Zimmermann zur Zeit seines hauptsächlichen Dienstes in den 3 Jahren nicht ausgeübt hat, sondern dann so ganz konkret in diesem Bereich unterwegs war. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Gottesdienstbesuche hat Jesus natürlich auch gemacht mit seinen Jüngern. Gebetszeiten haben sie gepflegt. Ganz klar, ja, eine gewisse Regelmäßigkeit in manchen Dingen da auch etabliert zu haben, zu finden, die auch gesund ist. Ist auch ein gutes Maß. So wie Jesus in seinem Dienst in den 3 Jahren ja unterwegs war, so entdecken wir auch die meisten anderen Personen oder Persönlichkeiten, die in der Bibel beschrieben werden. Mit anderen Worten, wir entdecken sie in der oft hauptamtlichen Berufung, die sie leben. Ganz allen anderen voran im Neuen Testament Paulus, der ja einen Großteil des Neuen Testaments verfasst hat. Und wir lernen viel von Paulus, aber wir blenden manchmal aus, dass Paulus auch eine besondere Berufung hatte. Paulus hat rund um die Uhr nichts anderes mehr gemacht, als unterwegs zu sein, um Evangelium zu verkünden. Er war als Evangelist und Apostel unterwegs. Das war sein tägliches Brot. Das war aber nicht bei allen Jüngern so. Genau genommen war das sogar eher die Ausnahme. Das waren eine Handvoll Leute, die das auf diese Art und Weise gemacht haben. Und von den beispielsweise 3.000 oder 5.000, die sich relativ zu Anfang in Jerusalem bekehren, ja, wie viele davon haben Lebensstil wie Paulus geführt? Die meisten sind wieder nach Hause gegangen und haben ihren Beruf weiter ausgeübt, haben sich um ihre Familien gekümmert. Sicherlich haben sie, wenn sie das vorher nicht hatten, keine Juden waren, also keinen Gottesglauben in der Form hatten, haben sie einige Elemente mit neu hineingenommen, wie Gottesdienstbesuche, Gebetszeiten, vielleicht auch in ihren Kontakten, ihren Glauben dann entsprechend zu leben. Aber die wenigsten haben sich auf den Weg gemacht, haben gesagt, ich krempel jetzt meinen kompletten Lebensalltag um und mache nur noch Reich Gottes Arbeit. Finde ich wichtig, das auch mal zu erwähnen und das im Blick zu behalten. Die meisten Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, von Anfang an wohlgemerkt, haben ein ganz normales Leben geführt. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, die Geschichte dieser besonders berufenen Menschen wie Paulus oder die Richter im Alten Testament oder die Propheten. Diese Lebensgeschichten dieser Menschen, die zeigen, was Gott tun kann. Aber sie sagen nicht, was du tun musst. Was unseren Lebensalltag oder Lebensrhythmus betrifft. Zu Timotheus schreibt Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 16, habe Acht auf dich selbst. Das ist mal ein guter Auftrag. Dazu gehört dann zum Beispiel auch, Acht darauf zu haben, wie du dich ernährst. Oder ob du ausreichend Bewegung hast. Da arbeite ich noch dran. Vor allem an dem letzten. Oder immer mal wieder dran. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Und dass man Acht darauf hat, dass man einen gesunden Lebensrhythmus einfach auch lebt und führt auf Dauer. Ausnahmen mag es zwischendrin ja immer mal geben. In 1. Timotheus 3, Vers 4 und 5 und 12 und 13 werden diejenigen aufgefordert, die im Reich Gottes dienen wollen, als Älteste oder Diakone in der Gemeinde, dass diese ihren Familien gut vorstehen sollen. Und zwar nicht erst ab dem Tag, wo sie Älteste und Diakone werden wollen, wäre ein bisschen spät, sondern das müssen sie vorher schon gemacht haben, damit die Menschen drumherum sagen können, hey, die sorgen gut für ihre Familie. Und wir wissen das alle, das bedeutet nicht nur arbeiten gehen, Geld verdienen, damit die Ehefrau und die Kinder alles haben, sondern auch Zeit mit ihnen zu verbringen, auf sie zu hören, sich mit ihnen zu beschäftigen und so weiter. Mit anderen Worten, es wird als Voraussetzung gemacht für Älteste und Diakonen und es zeigt, dass das eigentlich Plan Gottes für jeden ist, der ihm folgt. Du sollst nicht erst anfangen, für deine Familien zu sorgen, wenn du Ältester oder Diakon werden willst, sondern du sollst das sowieso tun, damit du bereit bist, falls du mal in so einen Dienst hinein willst und weil es einfach sinnvoll und gut ist und von Gott so angelegt ist. Beschreibt auch, dass wir Vorbild sein sollen und einen guten Lebensstil führen, sodass keiner uns irgendwie an Karren fahren kann. Und auch das gilt nicht nur für Älteste und Diakone, sondern das gilt für jeden von uns. Wir sollen einen gesunden Lebensstil führen, der auch als Vorbild geeignet ist. Ich lese dazu noch einmal aus 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 10b bis 12. Da heißt es, wir ermahnen euch aber, ihr Brüder, darin noch mehr zuzunehmen und eure Ehre da reinzusetzen, ein ruhiges Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, ganz wie wir euch befohlen haben, damit ihr ehrbar wandelt vor denen draußen und niemandes Hilfe benötigt. Da sind einfach mal so ein paar Elemente hintereinander aufgelistet, die uns sagen, hey, das Leben ist mehr als nur ständig Dienst, Gebet und Bibel lesen. Auch das Christenleben ist mehr als nur ständig Dienst, Gottesdienst, Gebet, Bibel lesen, Hauskreis, Bibelstunde und so weiter, sondern es soll sich in unserem Alltag gesund etablieren. Das hat dann auch zur Folge, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das kann auch von außen beobachtet werden. Und wenn du ständig irgendwie am Limit bist, weil du irgendwie die ganze Zeit versuchst, das Reich Gottes zu bauen, zu bauen, zu bauen, zu bauen, zu bauen, zu bauen und deine Kinder haben nichts mehr von dir und stellen irgendwie komische Sachen an und keine Ahnung, du spendest so viel, dass du deine Raten für dein Haus nicht mehr bezahlen kannst oder so, kommst dir vielleicht ganz fromm, ganz toll dabei vor und die Leute drumherum gucken drauf und sagen, hey, wenn das Christsein ist, das will ich nicht. Aber wenn du einen gesunden Lebensrhythmus hast und ein ausgewogenes Leben führst, so wie die Bibel es uns beschreibt, dann gucken die Menschen auch da drauf und sagen, hey, das ist es, was Gott in deinem Leben verursacht und verankert, was er da hineinbaut und fördert und macht, das ist ja interessant. Das würde mir vielleicht auch gut tun. Ja, das ist das, was hier gerade in dem Vers in Matthäus 5 beschrieben wird. Wir sollen ein gutes Maß halten in allen Dingen. Ja, genau. An der Stelle sage ich jetzt einfach mal Amen. Denn ich denke, das ist Das ist ein guter Schluss, einfach zu sagen, hey, Gott hat in allen Lebensbereichen ein gutes Maß für uns. Und ja, wir sind herausgefordert, dieses Maß auch ein Stück für uns selbst zu entdecken. Wie viel kann ich oder wie viel schaffe ich? Uschi, ich darf dich noch einmal als persönliches Beispiel benutzen. Ja? Wir haben als Gemeindeleitung Uschi hin und wieder mal gesagt, Uschi, das, was du jetzt noch machen willst, das sollst du nicht auch noch machen. Aus Sorge darum, dass sie sich übernimmt und zu viel macht. Aber letztendlich muss auch Uschi ihr eigenes Maß finden. Sicherlich kann man Rat geben und kann man auch sich gegenseitig versuchen, da drin zu helfen und ein Stück aufeinander Acht haben. Wenn ich sehe, da ist jemand, der hat ständig sonst was für Ringe unter den Augen und der kann einen Satz eigentlich nicht mehr richtig zu Ende denken, weil er schon fast einschläft, dann bin ich gut beraten, ihm zu sagen, sag mal, schläfst du eigentlich genug? Ja? Und solche Sachen, da dürfen wir auch aufeinander Acht haben. Genauso wie in den geistlichen Dingen. Ja, wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Wann hast du das letzte Mal deine Bibel abgestaubt? Und auch das tut gut und ist gesund, wenn wir da uns gegenseitig helfen, ein Maß zu finden, ohne dem anderen zu sagen, wie viel für ihn richtig ist. Was? Du hast in der letzten Woche nur dann 3 Tagen 10 Minuten Bibel gelesen? Du böser Christ und schlechter Christ. Sondern einfach mal zu sagen, hey, würde dir das nicht vielleicht gut tun, das irgendwie ein bisschen regelmäßiger zu machen? Wie kann ich dir helfen? Ja? So. Okay, Gott hat ein gutes Maß für uns und das gute Maß geht durch alle Lebensbereiche hindurch. Amen. Jesus, wir beten um deine Gnade, dass du uns hilfst, dieses Maß zu finden. Für uns ganz persönlich, wie viel wovon genug ist. Und dabei nicht träge zu werden und zu sagen, ach, naja, Pastor hat ja gesagt, wir haben für alles Gnade, jetzt brauchen wir gar nichts mehr tun, sondern einfach rauszufinden, wie wir trotzdem unser Bestes geben können, damit dein Reich gebaut wird. Denn du hast uns begabt, du hast uns versorgt, du hast uns ausgerüstet und wir wollen das auch gerne wieder investieren in dein Reich. Aber wir wollen dabei fit und gesund bleiben, Herr, und wir wollen das auf lange Sicht und mit langem Atem tun und dafür beten wir einfach um deine Weisheit, dass du uns hilfst, ein gesundes Maß in all diesen Dingen für unser ganzes Leben zu finden. Danke, dass du uns versorgst und uns leitest. Amen. So, ich habe überzogen. Ich wünsche euch allen eine gesunde